Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, als sie an die Stätte kamen, kreuzigten sie ihn. So nüchtern, so kurz, so ohne Pathos wird hier von der mörderischen Hinrichtung Jesu erzählt. Die Soldaten warfen das Los um seine Kleider und verteilten sie unter sich. Das Volk stand dabei und sah zu. Unter dem Kreuz Gleichgültigkeit. Die einen machen so weiter wie vorher, als wäre nichts passiert, und die anderen folgen dem Schauspiel. Die Dritten überziehen Jesus mit Spott. Dreimal gleich wird hier gesagt, hilf dir selber. Wenn du der Judenkönig bist, dann hilf dir selber. Ist das ihr Bild von einem, der Macht hat? Er rettet zuerst seine Haut, und wenn er nicht zuerst an sich selber denkt, kann er kein Mächtiger sein, kein König. Ja, so sehen auch wir es in unserer Welt. Die Mächtigen schicken andere in den Krieg, lassen andere für ihre Vorhaben sterben. Sie bleiben sicher in ihren prunkvollen Palästen und hören die Schreie der Verletzten und Trauernden nicht. Dem Bild eines solchen Königs hat Jesus nie entsprochen. Er hat gesagt, der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe für viele. Im Kreuz Jesu werden viele unserer Vorstellungen durchkreuzt. Der Mächtige lebt und stirbt für andere. In der Gottverlassenheit ist Gott da. Die Liebe hält der Gewalt stand. In allem Haltlosen ist der letzte Halt. Das Kreuz Jesu, sein Tod, ein Ort allerletzter Hoffnung, ein Ort tiefster Vergebung und Versöhnung. Im Lukas-Evangelium werden uns drei Sätze berichtet, die Jesus am Kreuz sagt. In ihnen wird etwas von der Bedeutung dieses Todes am Kreuz deutlich. Jesus sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Noch im Sterben, in äußerster Qual, gilt die ganze Aufmerksamkeit Jesu den Menschen unter dem Kreuz, dem auserwählten Volk, uns Menschen. Mit ausgebreiteten Armen bittet Jesus für seine Peiniger. Er steht bis zum Ende zu seinen eigenen Worten. Liebet eure Feinde, segnet, die euch verfluchen, tut denen Gutes, die euch hassen. Mit diesem Jesus am Kreuz hat die Liebe Gottes unter uns Wohnung genommen. Eine Liebe, die viel weiter geht als das, was wir als Liebe bezeichnen. Eine Liebe, die aus dem unendlichen Liebesreservoir des Schöpfers schöpfen kann und die deshalb in der Lage ist, einseitig abzurüsten und selbst im Angesicht der Todfeinde um Vergebung zu ringen. Denn fest steht, ohne Vergebung können wir nicht leben. Ohne Vergebung funktioniert keine Ehe, keine Gemeinde, kein Zusammenleben der Völker. Vergebung ist der Schlüssel zu einem befreiten Leben. Vergebung ist die helle Kerze inmitten der Dunkelheit des Hasses und des eigenen Stolzes. Jesus vergibt. Aber ist das wirklich so, dass Jesus allen vergibt? Auch denen, die für den Krieg in der Ukraine und all die Gräueltaten verantwortlich sind? Das kann doch nicht sein. Da könnte man doch machen, was man will, wenn einem sowieso am Ende vergeben wird. Einfach so. Aber so einfach ist es eben nicht. Zwei Dinge. Sich hinstellen und der eigenen Schuld in die Augen sehen und zu sagen, ja, das bin ich. So einfach ist das nicht. Warum sonst reden wir uns so oft raus? Nur das Eingeständnis der eigenen Schuld, dieses Eingeständnis gehört zur Vergebung. Wenn Jesus hier sagt, sie wissen nicht, was sie tun, ist das kein Freibrief nach dem Motto, ich mache mir lieber nicht bewusst, was ich falsch mache, dann wird mir sowieso vergeben. Sondern Jesus drückt damit wohl eher aus, dass sie tatsächlich nicht wussten, was für eine weltumspannende Bedeutung und Wirkung dieser besondere Gekreuzigte und sein Tod hatten. Und das Zweite, so einfach ist es eben nicht. Jesus hat sich dieses Vergeben viel kosten lassen. Sein Vergeben hat ihn das Leben gekostet. Darin und nur darin hat er gezeigt, dass er auch noch dem ärgsten Feind vergibt, auch dem, der ihm das Leben nimmt. Er bittet nicht um ein Gericht, kein Gedanke der Rache, keine Spur des Hasses. Alles an ihm ist Erbarmen. Von ihm aus ist die Tür offen, jedem, auch dem, der große Schuld auf sich geladen hat. Und es ist aus uns, was wir daraus machen, ob wir durch diese Tür gehen. Und um Vergebung bitten. Wenn wir auf Jesus sehen, wie er am Kreuz selbst seinen Mördern vergibt, dann dürfen wir darauf vertrauen, dass er auch uns alles vergeben wird, wenn wir ihn darum bitten. Dann können auch wir von ihm lernen, zu vergeben, wie schmerzvoll und schwierig es auch ist. So sieht Lukas das Kreuz als den Ort, an dem die Liebe Gottes, diese vergebende Liebe, besonders deutlich wurde und deutlich offenbar wurde. Der Blick auf Jesus, der betend am Kreuz hängt, lässt uns vertrauen, dass uns nichts von der Liebe Gottes trennen kann. Ob wir das für uns annehmen können, ist eine andere Frage. Nicht jeder kann diesen Zuspruch aufnehmen und darin Entlastung finden. Wie unterschiedlich Menschen mit dieser Vergebung umgehen, sehen wir an den beiden, die mit Jesus gekreuzigt wurden. Der eine kann damit nichts anfangen. Er überzieht Jesus mit Spott. Er wendet sich von ihm ab. Von Schuld spricht er nicht. Die eigene Schuld zu verschweigen, macht einen Menschen einsam. Er trägt ein Geheimnis in sich, das ihn belastet und das er mit niemandem teilen kann und das ihm niemand abnehmen kann. In der Tiefe bleibt er allein. Befreiung gibt es nur in der Anerkenntnis der eigenen Schuld, in dem Aussprechen des eigenen Versagens. Der andere Verbrecher aber wendet sich Jesus zu, gerade weil er die Vergebung gehört hat, die Fürsprache Jesu schon da ist, wagt er trotz seiner Schuld zu bitten: Gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Das Wort Gedenken hat für den frommen Juden einen tiefen Sinn. Es heißt so viel wie: habe Gemeinschaft mit mir, gehöre zu mir, bleibe bei mir. Schuld einzugestehen eröffnet die Möglichkeit zur Gemeinschaft. Und Jesus antwortet: heute wirst du mit mir im Paradies sein. Mit mir, sagt er, denn mit ihm sein, das ist das Paradies. Und heute, sagt er. Heute heißt unmittelbar nach dem Tod. Das Wort heute hat für Lukas eine besondere Bedeutung. Lukas benutzt dieses Wort 7-mal in seinem Evangelium. Zuerst bei der Geburt Jesu, dann bei seiner Taufe, dann bei seiner ersten Predigt, bei seinem ersten Wunder und in der Geschichte mit Zachäus 2-mal und dann wieder am Kreuz. Lukas versteht das Wirken Jesu als eine Zeit des Heilens und der Erfüllung. Was damals geschah, geschieht heute an uns. Wenn wir ihm im Innehalten, im Gottesdienst, im Abendmahl begegnen. Heute richtet er sein Wort an uns. Heute wirkt er das Wunder des Heilens und er kommt zu uns. Und in unserem Tod werden wir heute bei ihm sein. Und dann betet Jesus: Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Jesus spricht am Ende Worte des Vertrauens und der Gewissheit. Bis zu diesem endgültigen Vertrauen war es auch für Jesus ein Weg, ein durchkämpfter Weg. So ein Vertrauen ist nicht einfach da, sondern manchmal müssen auch wir uns hindurchringen, Jesus zu vertrauen. Im Garten Gethsemane betet er: Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir. Das war sein Wunsch, dem Leiden zu entgehen. Niemand, auch Jesus, kann einen solchen Tod leichtfertig auf sich nehmen. Er ringt sich hindurch, sein Schicksal in Gottes Hände zu legen. Doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Aber in allem Kampf sagt er: Vater. So nah, so vertraut redet er mit dem, der ihm dieses Schicksal, diese Qual zumutet. Er wendet sich nicht ab, wie es viele tun, wenn das Leid zu groß wird, übermächtig, wenn das eigene Schicksal so unbegreiflich und unerklärlich ist, das Warum alles durchdringt. Darin steckt ein Geheimnis. Wir kennen das auch aus unseren zwischenmenschlichen Beziehungen. Wenn es uns gelingt, Krisen miteinander zu bestehen, Konflikte gemeinsam zu durchschreiten, in aller Auseinandersetzung zusammenzubleiben, kann Vertrauen auf einer tieferen Ebene wachsen. Jesus bleibt Gott zugewandt, seinem Vater, Ursprung und Ziel seines Lebens. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Wenn jemand sich in die Hände eines anderen begibt, dann ist er entweder ganz verloren oder ganz geborgen. Jesus vertraut darauf, dass die Hände Gottes bewahren und schützen, bergen und heilen, dass diese Hände tragen, auch über Abgründen noch halten. Ich möchte mich gerne so wie Jesus Gott anvertrauen können mit meinem Leben, mit allen Ungewissheiten, Fragen, Ungerechtigkeiten und dem Schmerz. Wie wäre es, es einzuüben, mich im Gebet loszulassen, mich den Händen Gottes anzuvertrauen? Ich lasse mich los an Gott, den Vater. Ich lege in seine Hände meinen Körper, meine Gefühle, meinen Geist, meine Ideale über mich und über andere, über die Welt, über Gott, meine Erfahrungen, meine Vorstellungen, meine Anforderungen, mein Gestern, mein Heute, mein Morgen, mein Leben, meinen Tod. Mit allem können wir uns bei ihm bergen. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Damit spricht Jesus das große Abendgebet der Juden, Psalm 31, der jeden Abend im Tempel und von den Juden gebetet wird. Das Letzte, was er sagen kann im Todeskampf, sind die ihm vertrauten Worte. Wohl dem, der Worte, Gebete in sich trägt, nicht nur im Kopf, sondern im Herzen, damit sie da sind, in ihm beten, wenn Schmerzen zu groß und der Kopf leer wird. Wir brauchen vertraute Worte und Gebete, die uns nie verlassen. Selbst Jesus brauchte sie. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Wir brauchen wohl ein Leben lang, um uns in ein solches Vertrauen einzuüben, damit wir uns an unserem Ende ganz den Händen Gottes anvertrauen können. So können wir leben und auch sterben. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.